Weniger umweltschädliche Autos, Sparlampen, mehr erneuerbare Energien, weniger Erdöl und damit weniger CO2. So einfach wäre Klimaschutz, sagt man uns seit Jahren. Und am Klimagipfel in Kopenhagen gehen die meisten davon aus, dass die Wirtschaft weiter wachsen könne und solle, nur etwas grüner. So nach dem Motto, Klimaschutz muss nicht wehtun, wirklich ändern müssen wir nichts. Ganz anderer Meinung ist Marcel Henki, freier, preisgekrönter Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches mit dem Titel «Wir Schwätzer im Treibhaus – Warum die Klimapolitik versagt». Im Gegensatz zum ehemaligen US-Vizepräsidenten und Al Gore, der mit seinem Klimafilm «Eine unbequeme Wahrheit» sogar den Friedensnobelpreis holte, erzählt Marcel Henki eine wirklich sehr unbequeme Wahrheit. Denn während Al Gore vor allem für grünere Technologie und Energie plädiert, meint Henki schlicht und einfach, ohne viel weniger zu verbrauchen, konsumieren und reisen gehe es nicht. Susan Brunner hat Marcel Henki heute Vormittag in Zürich getroffen.
Das Tagesgespräch.
Marcel Henki, Sie haben ein Buch geschrieben, «Wir Schwätzer im Treibhaus». Jetzt ist der Klimagipfel zu Kopenhagen. Sind das alles Schwätzer, die sich dort ab heute versammeln?
Nein, ich hoffe es nicht. Wir können uns das gar nicht leisten, dass in Kopenhagen nur geschwätzt wird. Ich habe jetzt in den letzten Monaten das Gefühl gehabt, dass immer mehr Regierungen anfangen zu begreifen, dass es wirklich um die Wurst geht. Also wie ernst die Situation ist. Was an sich ein gutes Zeichen ist, wenn man dann auf der anderen Seite aber schaut, was jetzt auf dem Verhandlungstisch liegt, dann, also die NZZ hat das am Samstag genannt, eine tiefe Kluft zwischen Rhetorik und Handeln. Wenn man das ein bisschen weniger distanziert ausdrückt, heisst das Geschwätz. Und das ist die grosse Befürchtung, ja.
Es gibt kaum Konkretes, es gibt aber viele Vorsätze, wenn man jetzt auf Kopenhagen schaut. Man versucht sich immer wieder zusammenzuraufen und vielleicht auch in kleinen Schritten. Jetzt sind Sie so etwas wie ein Spielverderber, Marcel Henki, weil Ihre These ist eigentlich so, redet man die Welt eigentlich nicht vor dem Klimakollaps. Warum sind Sie dann mehr als auch ein Schwätzer?
Ja, wahrscheinlich würde jeder von sich selber sagen, dass er nicht ein Schwätzer sei. Nein, was vielleicht ein Unterschied ist zu einer Chance von mir oder eine Stärke von mir als unabhängiger Journalist. Ein junger grüner Nationalrat hat mir einmal gesagt, weisst, deine Thesen sind total unsexy. Mein Vorteil gegenüber einem Politiker ist, dass ich keinen Wahlkampf betreiben muss. Dass ich keine Angst muss haben, Stimmen zu verlieren, wenn ich etwas sage, das ich annehme, dass es die Leute nicht gerne hören. Also ich habe da eine grössere Unabhängigkeit. Ich verkaufe auch nicht irgendein Produkt, das ich muss als besser darstellen muss, als es ist, um es besser zu verkaufen. Wie, was weiss ich, sogenannte umweltfreundliche Autos oder Solaranlagen oder was auch immer. Sondern ich versuche als unabhängiger Journalist, auch dort leiste mir auch den Luxus, dort nachzufragen, wo ich das Gefühl habe, da stimmt etwas nicht. Und das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass wir können, all die Leute kontaktieren, nachfragen und sagen, wie ist das genau? Und sie miteinander mit ihren eigenen Widersprüchen konfrontieren.
Zurück zum Klimagipfel. CO2-Reduktion, das hat man sich in Kyoto vorgenommen bis im Jahr 2012. Sind all die Ziele jetzt überhaupt nicht, oder werden die Ziele alle nicht erreicht bis 2012?
Ja, also rein formal auf dem Papier werden wahrscheinlich die meisten Ziele erreicht. Grosse Ausnahme ist Kanada, wo vor zwei Jahren gesagt hat, sie werden es, oder vor drei Jahren, dass sie es gar nicht mehr probieren. Aber beispielsweise die Schweiz wird das Ziel sehr wahrscheinlich erreichen. Die Schweiz hat sich verpflichtet, ihre Emissionen um 8% zu reduzieren. Tatsächlich hat sie bis jetzt um 2,7% reduziert. Da ist noch eine riesige Lücke dazwischen. Warum sie es trotzdem wieder erreichen, ist, weil Kyoto gewisse Buchhaltertrick vorgesehen.
Und die Schweiz also wie in der Wirtschaft üblich gewisse
Buchhaltertricks. Ja, gewissermassen, genau. Aber die sind ganz offiziell vorgesehen im Kyoto-Protokoll. Das sind aus meiner Sicht sind das klare Schlupflöcher, die das Ganze total durchlöchern. Und eingeführt worden sind die ursprünglich gegen den Widerstand von der EU, gegen den Widerstand von den Entwicklungsländern, vor allem auf Druck von der USA, wo damals die Delegation vom Friedensnobelpreisträger Al Gore geführt worden ist. Er hat das durchgedruckt, weil er gehofft hat, mit dieser Aufweichung schaffe ich es, das Kyoto-Protokoll dann auch im Kongress, also im Parlament, angenommen zu werden. Die Kalkulation war falsch. Die Nachfolgeregierung Bush hat es dann im Kongress gar nicht vorgelegt. Aber der Gore hat da eigentlich etwas hineingebracht ins Kyoto-Protokoll, das ich als fatal anschaue und wo auch praktisch wo es jetzt mal installiert ist, praktisch nicht mehr abschaffbar ist, weil da grosse Interessen dahinterstehen.
Also der Handel von...
Das ist der Handel von Emissionsrecht und vor allem der Handel, vielleicht kommen wir später noch ein bisschen genauer darauf zurück, auf den Handel mit sogenannten Emissionsreduktionen, zertifizierte Emissionsreduktionen. Das ist eine sehr komplizierte Konstruktion, die rein auf Papier könnte funktionieren in der Realität, aber weit davon entfernt ist zu funktionieren.
Wir kommen auf das zurück, auf den CO2- oder Emissionshandel. Zuerst einmal, der Glaube, den man jetzt ja hat, ist, Wirtschaftswachstum muss weitergehen. Einfach grüner. Und dann kommt das schon gut. Einfach, es muss nicht wehtun. Wir können eigentlich weiterleben wie bis jetzt, mindestens in der westlichen Gesellschaft. Jetzt, Sie sagen eigentlich, das geht so eigentlich nicht. Was ist denn an dem Glauben falsch, wenn wir einfach jetzt ein grünes Wirtschaftswachstum haben?
Ja, der Glaube, der ist natürlich, also man sieht so ein bisschen überall, von rechts bis links in der Politik. Ich kann nicht beweisen, dass das nicht möglich ist. Ein Wirtschaftswachstum, das klimaverträglich ist. Es ist einfach so, wenn man schaut, was es bisher gegeben hat in der Geschichte, dann ist Wirtschaftswachstum immer ganz extrem eng gekoppelt mit einem Mehrverbrauch an Ressourcen, vor allem an Energie. Und das ist bisher vor allem fossile Energie gewesen. Das heisst, wir haben noch nie ein Wirtschaftswachstum mit weniger Verbrauch. Das hätte es noch nie gegeben. Jetzt kann man natürlich schon sagen, ja gut, vielleicht ist das in Zukunft möglich, aber das ist sehr, sehr spekulativ. Und wir können einfach nicht, denke ich, wir können nicht auf etwas setzen, was es noch nie gegeben hat. Ich persönlich halte es eher für ausgeschlossen. Vor allem ein Wirtschaftswachstum ja dann quasi ewig müsste weitergehen. Ein ewiges Wachstum in einer begrenzten Welt kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist natürlich einer der Knackpunkte. Unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Wirtschaft basiert derart stark auf Wirtschaftswachstum, dass sich niemand getraut, das überhaupt in Frage zu stellen. Und ich glaube, dem scheitert sehr vieles in der Diskussion.
Das Argument ist ja vielfach grüne Technologie, die dafür sorgt, dass wir weniger verbrauchen, die effizientere Technologie ist und auch weniger CO2 ausstoßt. Trotzdem, Sie kritisieren den Technikglauben.
Warum? Ja, ich habe nicht grundsätzlich gegen so Ansätze, aber sie sind massiv überbewertet. Ich glaube, es gibt in unserer Gesellschaft kaum etwas, das so überbewertet ist wie technische Innovation. Der sehr renommierte britische Technikhistoriker David Edgerton, der hat einmal geschrieben, dass aus seiner Sicht der Glaube an technischen Fortschritt einer der grössten Hindernisse ist von sozialem und politischem Fortschritt. Und zwar einfach darum, weil man denkt, man müsste ja nichts machen, irgendwann die Technik, die rettet uns dann schon. Jetzt muss ich ein konkreter Beispiel machen. Also das Beispiel, wo man am häufigsten darüber liest, am häufigsten geschrieben wird und am häufigsten dafür Werbung gemacht wird, das sind die sogenannten umweltfreundlichen Autos. Ich halte die Wortkombination für einen grossen Unsinn, für ein grosses Geschwätz. Umweltfreundliche Autos gibt es nicht. Nur schon die Herstellung von einem Auto verursacht etwa gleich viel Umweltschaden wie das ganze Umfahren. Und wenn Sie jetzt ein Auto haben, das beim Umfahren dann ein bisschen weniger ausstößt, dann haben Sie die Herstellung trotzdem. Also Autos sind per se sehr umweltschädlich. Jetzt versuchen wir ein bisschen auf Elektroauto zu setzen. Elektroauto fahren mit Strom, das heisst, die produzieren direkt keine Emissionen, aber der Strom wird ja hergestellt. Wenn man jetzt schaut, welche Art von Kraftwerk im Moment zugebaut wird, weltweit und auch europaweit, sehr stark in Deutschland, mit Schweizer Beteiligung, dann ist das, sind das vor allem Kohlekraftwerke. Das heisst, Elektroautos sind letztlich ein Weg, Kohle fürs Auto nutzbar zu machen. Das ist das Gegenteil von Klimaschutz.
Also das heisst, man braucht auch mehr in dem Sinn, man braucht ja nicht weniger Energie.
Ja, genau. Das ist natürlich dann noch das andere Versprechen, dass man sagt, man macht die Autos auch noch effizienter. Das ist so das ganz grosse Versprechen, das wunderbar ist. Oder? Wenn alles effizienter ist, dann können wir uns gleich viel Wohlstand leisten mit weniger Verbrauch. Das 3-Liter-Auto ist ja etwas, wo auch Umweltschutzorganisationen immer wieder davon träumen. Greenpeace Deutschland hat mal eins lanciert, zusammen mit VW, wo völlig ein Flop war. Es gibt da Beobachtungen aus der Ökonomie, die dagegen sprechen, dass das wirkt. Ich nehme vielleicht ein Beispiel aus der Geschichte. Vor 100 Jahren ungefähr hat es eine Effizienzrevolution gegeben in der Beleuchtung. Glühbirnen sind damals mit Kohlefasern haben die geleuchtet. Und dann hat man Wolfram eingeführt als neues Material. Und das ist viermal so effizient. Das heisst, es braucht nur ein Viertel so viel Strom, um gleich viel Licht zu machen. Jetzt haben gewisse Stromanbieter Angst gehabt, dass ihr Umsatz einbricht, weil ja dann die Leute nur noch viermal weniger Strom. Also Beleuchtung war damals im Gegensatz zu heute wirklich ein wichtiger Abnehmer vom Strom. Was ist aber passiert? Es ist das Gegenteil passiert. Nämlich Licht, elektrisches Licht, das damals noch teuer war, ist plötzlich billig geworden. Und plötzlich ist ein Massenmarkt entstanden. Sehr viel mehr Leute haben sich Licht leisten. Und der Stromverbrauch ist gestiegen. Jetzt, wenn ich das übertrage aufs Auto, wenn es 3-Liter-Auto kommt, ich glaube nicht, dass jetzt in der Schweiz, wo Benzin gemessen an unser Einkommen billig ist, dass die Leute sehr viel mehr werden rumfahren mit einem 3-Liter-Auto als mit einem 10-Liter-Auto. In Ländern, wo Geld viel knapper ist, könnte das aber verheerend sein, weil das einen Massenmarkt eröffnet und plötzlich sehr viel mehr Leute rumfahren. Man nennt den Effekt in der Ökonomie Rebound, das heisst eigentlich Abprall auf Englisch. Wenn ich jetzt sage, in der Schweiz spielt das vielleicht nicht so eine Rolle, weil Benzin sowieso billig ist für uns. Was bei uns eher eine Rolle spielt, ist, viele Leute fahren immer mit einem latent schlechten gewissen Auto. Wenn jetzt die Autowerbung uns erzählt, mit lauter grünen Inserat, wie schön wir die Umwelt nützen, wenn wir viel Auto fahren, dann senkt das quasi die Gewissenskosten und etwas, was billiger ist. Und sagen Sie nicht monetär, sondern eben Gewissenskosten, wird mehr nachgefragt. Das heisst, Leute fangen dann an, mehr umfahren. Und am Schluss ist, also es ist einfach praktisch nicht messbar, wie viel vom Effizienzgewinn am Schluss dann wirklich noch übrig bleibt.
Also das heisst eigentlich, wir brauchen, je effizienter etwas wird, desto mehr brauchen wir es dann auch. Also ich denke zum Beispiel, Weihnachtsbeleuchtung wäre ein Thema, wenn alles Sparlampen ist, haben wir einfach die grösste
Weihnachtsbeleuchtung. In einer deutschen Stadt, ich weiss nicht mehr welche, hat der Bürgermeister, die haben jetzt LED eingeführt statt Glühbirnen. Das ist sehr, sehr viel effizienter und hat der Bürgermeister gesagt, super. Jetzt machen wir aus dieser Weihnachtsbeleuchtung eine Winterbeleuchtung, wir schalten es im November ein und im März wieder aus. Also, das ist so ein Beispiel. Jetzt wird wahrscheinlich dann, weil LED so viel effizienter ist, immer noch ein bisschen Energie gespart. Das kann man einfach nicht messen. Es ist auch die Frage, was mit dieser Energie, die man dann immer noch spart, spart man ja auch Geld. Was mit dem Geld passiert? Wenn ich natürlich mein Haus gut isoliere und weniger Geld ausgibt für Heizöl, habe ich das Geld im Sack und gehe damit, was weiss ich, vielleicht einmal mehr in die Ferien mit dem Flugzeug. Und dann habe ich auch nichts gewonnen. Jetzt gibt es die sagen, ja, du musst nicht in die Ferien gehen, musst halt in die Oper gehen. Das ist nicht so klimaschädigend, aber selbst dann weiss ich nicht das Geld, das dann die Opernsängerin verdient. Vielleicht fliegt die einmal mal in die Ferien. Also, was ich glaube, was völlig vergessen wird in der Diskussion, man redet immer von Technik, gerade im Verkehr, man redet von Motorentechnik, man redet von Antriebsarten. Man redet fast nie von den Strukturen, die machen, dass wir rumfahren. Das wäre viel wichtiger. Und das ist ja das Schöne. Technik kostet, neue Technik entwickeln ist teuer. Eine Autobahn nicht bauen, das kostet nichts, im Gegenteil. Das wäre, und eine Autobahn nicht bauen, das heisst weniger Verkehr. Was wir aber haben, und da sind wir wieder im Thema Schwätzer, der Bundesrat Leuenberger hat vor 2 Wochen die A4 eingeweiht und gesagt, das sei die nachhaltigste Autobahn. Die Wortkombination, die habe ich also so noch nie gehört. Nachhaltigkeit und Autobahn, das geht jetzt definitiv nicht zusammen.
Marcel Henke, grüne Technologie ist eine Möglichkeit, die wird auch entwickelt. Das andere, wo man kann sagen kann, wir gehen jetzt einfach weg von den fossilen Energiequellen, wir haben alternative Energiequellen als Ersatz für Öl und Gas. Aber auch das kritisieren Sie.
Ja, nicht grundsätzlich. Also, das müssen wir machen, das ist klar. Wir müssen weg von den fossilen und wir brauchen den Ersatz. Und der Ersatz muss erneuerbar sein. Was ich kritisiere, ist die Annahme, dass man jetzt einfach muss Erneuerbare fördern, subventionieren, was auch immer. Und dann löst sich das Problem quasi von allein. Und wir können weiterfahren, so viel zu verbrauchen wie heute. Einfach ist es dann Solarstrom statt irgendwie Strom aus Fossilkraftwerken oder Benzin oder was auch immer. Ich glaube, es ist aus 2 Gründen, ist die Annahme naiv. Erstens ist die Frage, ist es überhaupt möglich? Das Potenzial ist vorhanden, das ist unbestritten. Das Potenzial von Sonnenenergie ist gigantisch. Die Frage ist mehr, können wir das Potenzial umsetzen? Ist es technisch und ökonomisch machbar, in der nützlichen Frist, derart viel Sonnenkraftwerke, Windkraftwerke und so weiter zu bauen? Da habe ich grosse Zweifel, das wird aber sehr kontrovers diskutiert. Eine andere Frage, die für mich noch wichtiger ist, die aber nicht diskutiert wird in der Regel, ist die Frage, tun denn die zusätzlichen Energien tatsächlich etwas ersetzen? Oder konsumieren wir die einfach zusätzlich? Also wenn man es jetzt im Marktbegriff sagt, dann heisst das, wenn wir zusätzliche Kapazitäten an Windenergie schaffen oder an Solarenergie, dann ist das mal ein zusätzliches Energieangebot auf dem Markt. Ein zusätzliches Angebot tut immer auch die Nachfrage stimulieren. Also da haben wir wieder einen ähnlichen Effekt wie bei der Effizienz, dass am Schluss dann wahrscheinlich einfach mehr gebraucht wird.
Und weil wir ein gutes Gewissen haben, wenn wir Solarenergie brauchen statt Öl.
Genau, das kommt dann auch nochmal dazu, man hat ein gutes Gewissen. Und mir kommt das manchmal so vor, wie wir sind in der Situation von einem Süchtigen, können wir sagen. Und sagen wir mal von einem Fettsüchtigen, der zu viel isst. Er isst zu viel Schoki und zu viel Fett und so weiter und Stick und er weiss das auch. Und was macht er jetzt, statt dass er weniger isst, tut er einfach jedes Mal, wenn er etwas Fettiges gegessen hat, zusätzlich noch ein Magerjoghurt essen.
Oder ein Cookie Light.
Oder ein Cookie Light, was auch immer. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Also wir reden davon, alle sagen, wir brauchen mehr erneuerbare Energie. Das stimmt nicht, wir brauchen weniger von den anderen. Und dass mehr Erneuerbare automatisch heisst, weniger Fossile, das wäre zuerst mal zu beweisen, das ist nicht der Fall.
Jetzt könnte man sagen, in armen Ländern sind so Biomassen als Energie, also Holz, Wachs, Harz, Dung, sind zum Teil die wichtigste Energiequelle. Und es gibt Ölfirmen, also BP zum Beispiel, die dort investiert.
Ja, jetzt gerade die neueste Meldung, die ich gehört habe, dass BP mindestens in Indien wieder aussteigt. Das meint der Projekt, dafür in ein neues in Brasilien investiert. Das ist verheerend. Die Entwicklung ist verheerend. Sie haben gesagt, in vielen Ländern ist Biomasse sehr wichtig zum Kochen. Man kocht mit Holz. Ich meine, das ist bei uns auch sehr, sehr lang, bis vor nicht so langer Zeit die wichtigste Energiequelle gewesen im Haushalt. Kocht mit Holz, mit Dung, mit verschiedenen Sachen, die man kann verbrennen. Das ist lokal auch sinnvoll. Kann sinnvoll sein. Kommt darauf an, wie man es macht. Wenn das klein maßstäblich und lokal passiert, kann das sinnvoll sein. Wenn wir jetzt aber anfangen, im grossen Stil Monokulturen anbauen von Energiepflanzen, Ich habe gesagt, BP ist ausgestiegen in Indien aus einem Projekt und investiert jetzt in Brasilien. Das heisst Zuckerrohrabbau. Der Zuckerrohr wird abgebaut auf Flächen, wo früher Urwald gestanden ist. Da wird Urwald abgeholzt. Das ist das Gegenteil von Klimaschutz. Man könnte es auch, wenn man es historisch anschaut, bis mindestens zum Anfang der Industrialisierung war Biomasse die wichtigste Energiequelle gewesen. Und das war ja auch ein ökologisches Problem gewesen. Also unsere Wälder in Mitteleuropa sind massiv unter Druck gekommen, weil man immer mehr Holz gebraucht hat, um Eisen verarbeiten zum Beispiel. Die Landwirtschaft hat ein Drittel von ihren Flächen gebraucht, zum Futter anbauen für Zugtiere. Also, wo Erdöl und Kohle gekommen sind, hat man erstens den Wald können schonen. Man hat den Kohle gebraucht statt Holz. Man hat Zugtiere nicht mehr gebraucht, sondern Traktoren. Man hat ein Drittel Land gewonnen durch das. Da ist aus einer gewissen Knappheitssituation rausgekommen, hat natürlich eine neue geschaffen, die wir jetzt sehen mit dem Klimawandel. Wenn wir jetzt aber wieder zurückgehen, dorthin, wo wir sind, wieder anfangen, Flächen, riesige Flächen nutzen, um Energie zu gewinnen, dann kann das nur auf Kosten vom Nahrungsmittelabbau gehen. Und das heisst, es geht zulasten von den Leuten, die Hunger haben. Und dass wir heute zuerst mal in der Geschichte mehr als 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt haben, die Hunger leiden, nach offiziellen Zahlen, Das ist jetzt nicht die einzige Ursache, aber das trägt dazu bei, dass wir immer mehr Flächen brauchen, um mit unserem Auto umzufahren, statt, also das Mais wandert dann statt auf den Teller halt in den Tank.
Marcel Henke, wenn nicht Biomasse Alternativenergiequelle, es gibt der Traum von der unbegrenzten, sauberen Energie, die keine Spuren hinterlässt. Ist das überhaupt realistisch? Man hat mal von Kernfusion geredet oder so.
Ja, wir haben mal davon geredet. Man redet heute noch davon. Man investiert heute noch wahnsinnig viel Geld, um das zu entwickeln. In den 50er Jahren hat also der Traum angefangen. Man hat eigentlich daran geglaubt, dass das kurz bevorsteht. Wenn Sie heute die Bücher lesen, auch noch aus den 70er Jahren, dann heisst es, in den 90er Jahren haben wir das. Heute heisst es, wir brauchen noch 50 Jahre. Ob das dann kommt, ist fraglich. Und dann vor allem haben wir natürlich, also, es kann nicht reden davon sein, dass das völlig sauber und ungefährlich ist. Es ist wahrscheinlich ungefährlicher als Kernspaltung. Aber da haben wir auch noch zu wenig Erfahrung. Ich denke, wir können uns nicht auf das verlassen, weil das ist Zukunftsmusik und wir brauchen jetzt Lösungen. Das ist das eine. Und dann, wenn wir das jetzt aber mal als Gedankenexperiment durchspielen und sagen, wir hätten unbegrenzt, gratis, quasi gratis Energie, die noch sauber ist und unproblematisch, dann glaube ich eben nicht, dass die wirklich unproblematisch wäre, weil Energieverbrauch, und das ist auch etwas, was sehr wenig diskutiert wird, Energieverbrauch an und für sich prägt ja Gesellschaft. Mal ganz unabhängig davon, ob die Energie jetzt sauber oder nicht sauber ist. Mehr Energie heisst eine Beschleunigung von unserer Gesellschaft. Technischer Fortschritt wird beschleunigt auf ein Mass, das heute schon sehr hoch ist, dass zum Beispiel demokratische Entscheidprozesse nicht mehr mitkommen. Ob das gesellschaftlich verträglich ist, das zweifle ich an. Ob
also demokratische Prozesse nicht mehr mitmögen.
Also beispielsweise, wir haben neue Technologien, Risikotechnologien, da braucht man Gesetze, wo regeln, wie man mit diesen Technologien umgeht. Das ist heute schon so, dass die natürlich die Gesetzgebungsprozesse, sei jetzt das Biotech, sei das Nanotech, die hinken immer hinter dem Fortschritt her. Und dann schafft man Sachzwänge. Oder wenn Sie mal ein Mobilfunknetz eingeführt haben und angenommen, es läuft im Moment ein grosses Forschungsprojekt vom Nationalfonds, das die Schädlichkeit von Strahlungen untersucht. Angenommen, das kommt zum Schluss, die Strahlen sind schädlich. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Wir haben uns derart auf das eingefahren. Also das meine ich mit einer Beschleunigung vom Fortschritt. Grosser Energiekonsum heisst auch, das fördert eine gewisse Form von Wirtschaft, nämlich eine kapitalintensive und eine arbeitsextensive Form. Das passiert bereits heute. Wenn das noch gesteigert würde, würde das heissen, dass wir zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich ist ein Volk, dass die aufgeht, ist auch ein Volk von dieser Art von Wirtschaften. Der Ivan Illich, ein österreichisch-amerikanischer Philosoph, hat gesagt, und ich denke, da hat er recht, man sagt das heute niemand mehr, dass eine Gesellschaft, die sehr viel Energie verbraucht, das ist immer eine kranke Gesellschaft, egal wo die Energie herkommt.
Das heisst, schlussendlich gibt es nur eins, radikal Energiesparen.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon auch, also ein Teil wird sein, effizienter die Energie nutzen, ein Teil wird sein, erneuerbare Energien. Das kommt schon dazu. Aber wir werden nicht darum herumkommen, unseren Energiekonsum einzuschränken. Und nicht nur den Energiekonsum im Übrigen. Zum Beispiel, wir müssen weniger Fleisch essen, als wir das in Europa und Nordamerika tun. Es wird Einschränkungen brauchen. Und wenn man Wohlstand jetzt rein materiell anschaut, dann müssen wir auf unser Wohlstandsniveau verzichten. Das geht nicht anders, da bin ich überzeugt. Jetzt ist das natürlich der Knackpunkt. Das getrauen sich viele ja nicht zu sagen. Auch Umweltorganisationen haben Angst, damit die Leute zu verschrecken, sagen, ja, niemand will verzichten. Und da denke ich, da müssen wir einfach noch mit anders ansetzen und fragen, was heisst denn Verzicht? Müssen wir dann Wohlstand so rein materiell anschauen? Am Beispiel Verkehr. Wir verzichten ja heute beispielsweise darauf, die Strassen zu nutzen als Begegnungsplätze, als Spielplätze für unsere Kinder. das ist ein Verzicht, den wir leisten, den wir gar nicht merken, weil wir unsere Strassen vollkommen am Autoverkehr geopfert haben. Wir merken das gar nicht, weil wir uns so da gewöhnt haben. Die Strasse, die meine 5-jährige Tochter nicht alleine überqueren, weil es zu gefährlich ist, auf dieser Strasse hat ihre Großmutter noch geschlittelt im Winter. Das war ein Lebensraum, das ist es heute nicht mehr. Also Verzicht haben wir auch bei unserer heutigen Lebensweise. Das ist mal das eine, das muss sehen. Und dann, um beim Verkehr zu bleiben. Dass wir immer mehr fahren, immer mehr Personenkilometer verbraten, also immer mehr Verkehrsleistung haben, interpretiert man in der Regel als eine Zuwachs von Mobilität. Auch der Neuenberger hat das wieder gesagt, die Einweihung von der A4. Das ist ein Unsinn. Mobilität ist nicht immer mehr Kilometer zurücklegen. Mobilität ist sinnvolle Wegeinheiten, können zu bewältigen. Und wenn die Wege immer länger werden, dann wird man nicht mobiler, wenn man länger unterwegs ist. Und um das am Beispiel von der A4, der neuen Autobahn im Knonauer Amt, zu sagen, man hat dort häufig gesagt, das ist ein grosser Gewinn fürs Gewerbe, wo jetzt schneller von Zürich in die Innerschweiz kommt und umgekehrt. Das bedeutet aber natürlich auch, dass heute das Zürcher Gewerbe mit dem Gewerbe von Luzern konkurrenziert und umgekehrt. Das heisst, das schafft auch gewisse Zwänge, dass der Schreiner aus Zürich heute auf Luzern muss gehen, Aufträge annehmen und der Schreiner aus Luzern auf Zürich. Dann haben sie nachher den Verkehr in beide Richtungen gewonnen, haben sie mit dem überhaupt nichts. Also das heisst, das, was wir als so oberflächlich als ein Zuwachs von Wohlstand anschauen, das sind auch Zwänge, die wir unterliegen. Und wenn es uns gelingen würde, diesen Zwängen zu entkommen, wenn wir könnten eine vernünftige Politik machen, die mehr Mobilität bei weniger Verkehr ermöglicht, dank kürzeren Wegen, dank einer sinnvollen Raumplanung, die wir ja nicht haben in der Schweiz, dann könnte man einen Verzicht vom materiellen Konsum, vom Ressourcenkonsum, könnte man mit mehr Lebensqualität verbinden.
Alle werden Ihnen sagen, vor allem Wirtschaftswissenschaft werden Ihnen sagen, wenn Sie das verlangen, wir nur noch das konsumieren, was wir brauchen, dann gibt es einen Kollaps vom System. Dann gibt es einen Haufen Arbeitslose, dann ist das wie eine Art zurück zur Natur und das können wir gar nicht bewältigen.
Ja, das ist wahrscheinlich leider so. Im Moment, muss man sagen. Also, unsere Wirtschaft unterliegt einem Wachstumszwang. Und weil man Wachstum ja positiv sehen würde, jetzt die wenigsten das so unterschreiben. Aber tatsächlich, unsere Wirtschaft, so wie sie heute verfasst ist, muss wachsen. Unsere Sozialsysteme kollabieren, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Aber das Wichtige daran ist, dass ich sage, so wie unsere Wirtschaft heute konstituiert ist. Es gibt keine fertige Alternative, die man aus der Schublade ziehen und sagen, schau, da haben wir jetzt eine Wirtschaft, die ohne Wachstum funktioniert. Eine Steady-State-Wirtschaft, wie man das in der Ökonomie nennt. Das müssen wir zuerst entwickeln, aber das müssen wir dringend machen. Das wäre eine der wichtigsten Aufgaben, weil früher oder später, da bin ich überzeugt, und wahrscheinlich ist auch die Finanzkrise ein Vorbote von dem, früher oder später werden wir mit diesem Wachstum sowieso ein Problem haben. Also ich denke, wir haben es heute schon. Und wir werden gar nicht drum herumkommen, früher oder später aus dieser Wachstumswirtschaft auszusteigen. Und man könnte das versuchen, irgendwie in geordneten Bahnen zu machen. Oder man könnte einfach gegen die Wand fahren und den grossen Crash in Kauf nehmen. Und dann wird's grusig. Dann.
Also der Klimacrash in dem Sinne?
Der Klimacrash. Und das heisst natürlich dann auch, das heisst auch Gewalt. Das heisst sehr wahrscheinlich auch Krieg. Dann können wir nicht mehr davon reden, dass man versucht ja heute, die Klimakrise irgendwie fair, gerecht zu lösen. Wenn wir einfach crashen lassen, dann kann von dem nicht mehr dreht sein. Dann werden einfach die Stärksten überleben. Dann werden wir die reine Hackordnung haben.
Zurück zum Klimagipfel zu Kopenhagen, der jetzt angefangen hat. Wir haben es angesprochen, ganz am Anfang der Sendung. Man diskutiert über buchhalterische Tricks, wie Sie gesagt haben, der CO2-Emissionshandel. Marcel Henke, der Versuch vom Klimagipfel, sei es mit buchhalterischen Tricks, aber irgendetwas, kleinste gemeinsame Nenner zu erreichen, nützt das überhaupt etwas?
Ja, der Emissionshandel ist etwas, wo ich glaube, vom Prinzip her, ist es nicht nur sinnvoll, sondern es wird, eine Lösung wird ohne das nicht auskommen. Weil der Emissionshandel hat grosse Vorteile, wenn er richtig angepackt wird. Wenn wir schauen, was wir heute für Emissionshandelssystem haben, also die EU hat eins, das Kyoto-Protokoll hat eins installiert global, dann denke ich, dass die heutigen Systeme, so wie sie laufen, möglicherweise mehr Schaden verursachen, als Nutzen bringen. Und für das muss man vielleicht zuerst mal schnell erklären, wie das Prinzip überhaupt funktioniert. Und für das müssen wir mal den Begriff auch verlassen, weil Emissionshandel ist ein schlechter Begriff. Im Englischen nennt man das Cap and Trade. Und das macht deutlich, dass es zwei Elemente sind. Cap heisst Deckel und Trade heisst Handel. Wir übersetzen im Deutschen nur den zweiten Teil Handel. Aber wo es darauf ankommt für den Klimaschutz, das ist Cap. Also Deckel ist metaphorisch gesprochen, das heisst natürlich letztlich Rationierung. Man gibt vor, wie viele Emissionen noch dürfen produziert werden. Das kann man umrechnen in, wie viel Öl, Kohle und Gas noch verbraucht werden. Mehr nicht. Das ist eine Rationierung. Auf die kommt es drauf an.
Damit und die Erdtemperatur nicht steigt.
Genau, also man kann ungefähr ausrechnen, wie viel CO2 noch in die Atmosphäre darf. Das sind ungefähr 750 Milliarden Tonnen, die insgesamt noch unsere Atmosphäre kann aufnehmen kann, wenn sich das Klima nicht mehr als 2 Grad erwärmen soll. Das sind natürlich grobe Schätzungen, wo man auch unsicher ist, ob es dann langt, aber man kann von dem ausgehen. Mehr nicht. Das können wir mit so einem Cap regeln. Jetzt das zweite Element, Trade, also Handel, das dient dazu, dass man nachher flexibler umgehen kann. Das heisst, man kann dann, eben, wenn ein Land weniger Emissionen produziert, als es dürfte, dann kann es den Überschuss verkaufen und das Land, das mehr produziert, kann die kaufen. Dann fließt dann auch Geld von dem, der viel braucht, zu dem, der wenig braucht. Der grosse Vorteil von diesem System ist, man könnte ab sofort sagen, pro Kopf auf der Welt, für die ganze Weltbevölkerung, dürfen alle nur noch so viel brauchen, wie heute der Durchschnitt braucht. Oder wir produzieren heute etwa 3,5 Tonnen CO2 pro Person und Jahr. Könnte man sagen, ab sofort hat jeder Mensch auf der Welt nur noch das Recht und dann senken wir das kontinuierlich bis gegen null. Ohne den Handel können sie das nicht machen, weil ein Nordamerikaner kann gar nicht so leben, auch wir können gar nicht so leben, dass wir ab morgen nur noch 3,5 Tonnen pro Jahr brauchen, pro Kopf. Mit dem Handel wäre es möglich, dann müssten wir einfach im Moment noch zukaufen von anderen Ländern, die weniger brauchen, und müssen uns dann mit der Zeit anpassen. Das ist die grosse Chance. Jetzt, die Chance wird von dem existierenden System völlig vergeben, weil die Emissionsrechte, die werden heute eben nicht pro Kopf vergeben, sondern die werden, man nennt das Grandfathering, die werden nach dem vergeben, wie man bisher schon gebraucht hat. Also wer bisher viel gebraucht hat, kommt mehr Recht über. Wer bisher wenig gebraucht hat, hat weniger Recht. Das ist natürlich alles andere als gerecht. Da vergibt man sich die grosse Chance. Das ist einer der grossen Konstruktionsfehler, die wir haben. Das ist bei weitem nicht der einzige.
Es gibt viel zu tun. Langt das überhaupt noch? Also wenn ich jetzt den Klimagipfel denke, man redet und man feilscht und handelt ganz zum Schluss, Marcel Henke.
Wenn ich jetzt hinein würde sagen, es langt nicht mehr. Ich denke, das ist gar keine Option, die wir uns leisten dürfen. Ich bin pessimistisch, aber es gibt gar keine Alternative zum Glauben, dass die Menschheit fähig ist, vernunftgeleitet die grösste Herausforderung, die wir im Moment haben, anzugehen. Und es ist ja nicht so, es gibt nicht einfach ein Gelingen oder ein Nicht-Gelingen. Ganz verhindern, das haben wir schon vergeben. Klimawandel ist bereits in vielen Weltregionen katastrophal. Das heisst, Klimakatastrophe ist für viele Leute auf der Welt bereits heute nicht mehr zu verhindern. Was man könnte, ist Schadensbegrenzung machen. Und ja, da bleibt nichts anderes übrig, als darauf zu zählen, dass die Menschheit doch vernünftig genug ist.
Marcel Henke, herzlichen Dank für das Gespräch.